während er das macht, berührt er mit dem Kopf, der wahrscheinlich sehr blutig ist, berührt er noch eine Petrusstatue, die da halt steht, und sieht in dem Moment aber nicht, dass er da eine Blutspur an dieser Petrusstatue hinterlässt. Und jetzt wird es natürlich absurd. Diese Petrusstatue wird natürlich irgendwann, sieht jemand diesen Blutfleck.
Ja.
Und dann gibt es ja diese Mythen von der weinenden Maria oder von,
ja.
Und plötzlich wird das halt ein Riesenthema, auch in der Presse. Sein Bruder ist ein Journalist von Benedikt Teves. Der ist Journalist und macht da eine Riesengeschichte draus, dass es da so ein Wunder gibt.
Er wollte das Judas Priest nicht antun, dass das öffentlich wird, weil seine Meinung war, die Band ahnte das immer. Also im Nachhinein wurde klar, die wussten eigentlich Bescheid, haben ihn immer so machen lassen. Die merken natürlich auch, jetzt verschwindet er wieder, geht jetzt wieder irgendwo hin. Wir sind hier mit den Groupies unterwegs und er ist aber irgendwie weg.
Ja.
Irgendwas ist da doch.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Volle Batterie und voller Sound, den werden wir heute auch brauchen.
Den werden wir brauchen. Hi.
Ja, wir sind's wieder.
Und heute wird's echt krass, glaube ich. Mit zwei echt extremen Büchern, glaube ich.
Ja, also meine Biografie ist wirklich extrem. Ich habe eine Biografie mitgebracht.
Sehr gut.
Und zwar die von Rob Halford. Sänger von Judas Priest. Mhm.
Haben wir schon mal drüber gesprochen kurz?
Wir hatten das ja angekündigt.
Dass du ein Fan bist, hast du gesagt.
Und wir waren uns ja nicht sicher, ob das was sein kann. Mhm. Weil klar, Heavy Metal ist natürlich irgendwo nicht jedermanns Sache. Und wenn jetzt einer hört irgendwie, jetzt reden wir über Heavy Metal, nee, interessiert mich nicht. Doch, das ist echt eine Hammergeschichte, weil bevor ihr wegschaltet, sage ich euch mal, Rob Halford, und das ist echt spannend geschrieben, auch von ihm und sehr, sehr offen auch geschrieben, ist der erste bekennende Homosexuelle im Heavy Metal Business.
Super,
ja.
Super Geschichte, freue ich mich total drauf.
Und ich werde mich auch nur darauf so konzentrieren, ich hätte so ein paar Szenen, die sind echt hart, also da stehen Sachen drin, von denen hatte ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ja.
Und es gibt auch so ein bisschen so den George Michael Moment tatsächlich.
Ach, das Klo.
Ja, genau.
Oh.
Und böse. Wenn man das bei Rob Halford liest, dann hat man es auch verstanden. Also klar, bei George Michael, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Da wurde das wahrscheinlich auch genauso erzählt, aber jetzt hier bei Rob Halford wird wirklich nochmal von ihm selber so berichtet, wie das wirklich war. Das war schon
hochspannend.
War schon eine harte Nummer.
Hochspannend in so einer Szene. Das wäre, ich warte noch auf den ersten Fußballer, den aktiven Fußballer, der immer noch spielt, der sich outet, ist ja bis heute nie passiert. In der Metal-Szene finde ich das wahnsinnig spannend.
Ja, ich auch.
Ich habe mitgebracht Bernd Schwarze. Bernd Schwarze ist ein Pastor aus Lübeck, der ein Buch geschrieben hat, Mein Wille geschehe. Und es ist ein mordender Pastor. Und ein so derartig mutiges, skurriles, spannendes und absurdes Buch habe ich ganz lange nicht gelesen. Ich sag mal, ein Page-Turner.
Ach echt?
Aber haben wir ja schon hin und her geschrieben, aber hat ganz viele Ebenen. Wahnsinnig spannende Geschichte.
Ja.
Die Mädels neben uns am Tisch, ne? Die haben Alkohol getrunken. Deswegen sind die jetzt so laut.
Deswegen werden die auch so ganz ausgelassen.
Wir trinken Alkohol. Auch Alkohol, aber wir wären nicht so laut dabei.
Wir headbangen stattdessen der Sandkiste.
Müsst ihr mal gucken bei Instagram.
Ja.
Unser Headbanger auf. Hinter uns der Spielplatz und ich im Poloshirt. Ja, wer will anfangen? Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
Ja, ich habe noch Musikfest. Ich habe noch Musikfest für dich.
Ah, okay, dann fängst du an. Okay.
Ja, hat aber nichts mit meinem Buch zu tun. Genau heute, vor 40 Jahren, wurde ein sehr, sehr, sehr bekannter Popsong aufgenommen und produziert und veröffentlicht.
Oh.
Und zu diesem Popsong musstest auch du schon mal tanzen wahrscheinlich.
Musste?
Ja, musste. Also, weil halt alle danach tanzen.
Ja.
Vor
40 Jahren.
Also du hörst es heute immer noch im Radio und du denkst, wenn du es im Radio hörst, ja gut, okay, die Band hat eigentlich geilere Nummern, aber mein Gott.
1981.
Ja, 1981.
Und heute ist der 9. September 1981.
vor 40 Jahren.
Soll ich dir jetzt sagen?
Ja, das weißt du.
Ja, komm, da musst du mir Multiple Choice geben.
Du hast von dieser Band alles in deinem Plattenregal.
Ah, okay.
Ich gebe dir noch einen Tipp.
Ja.
Ein französischer Bandname ist das. Und das war, und die Jungs sind damals, ne, standen alle hinter ihrem Synthesizer. Heute ist das total anders.
Ja.
Und sie sind immer noch, sie gehören heute immer noch zu den ganz, ganz Großen. Und wenn die heute auf Tournee gehen würden und sagen würden, hey, wir machen eine Welttournee, die wäre innerhalb von 10 Minuten ausverkauft.
Aber das tun sie nicht.
Ja, wegen Corona. Aber sie würden das sofort machen.
Ich finde das total schwer, weil es...
Sie kommen aus England.
Ja, okay.
Elektropop.
Elektropop.
Die Band ist heute noch ganz, ganz groß. Fing an mit Elektropop.
Heute die sind immer noch... die sind also
riesig,
immer noch,
riesig Stadionband hoch 3. Heute aber mit echtem Drummer.
Also du meinst jetzt nicht Deepish Mode?
Natürlich! Just can't get enough.
Ich habe das die ganze Zeit gedacht, aber traute mich nicht, das zu sagen.
That's it.
Mein Wille geschehe. Soll ich mal erzählen?
Von Bernd Schwarze. Bernd Schwarze, ein Pastor, der einen Krimi, über einen mordenden Pastor geschrieben hat.
Alleine das, darüber müssen wir natürlich auch reden. Ne?
Vielleicht sagt das auch etwas über sein Innenleben aus. Vielleicht will
ja,
der.
Definitiv. Würde ich mal sagen. Ich muss mal ganz kurz erzählen, wie ich zu diesem Buch komme.
Ja.
Weil das eine ganz lustige Geschichte ist. Es gibt einen Lehrer auf der Schule meiner Tochter, der Musiklehrer. Wir waren uns sofort sympathisch und er hat irgendwann mal unseren Podcast gehört.
Mhm.
Und ich mag das ja, wenn jemand dann so sagt, ey, warum macht ihr nicht mal darüber was? Ne? Was ist denn das?
Darüber müsst ihr mal was bringen. Na, nicht immer nur hier.
Und dann hat er mir beim Elternabend, musst du dir vorstellen, beim ersten Elternabend dieser neuen Schule, ist ein Gymnasium,
ja,
hat er mir dieses Buch am Tisch gelegt.
Ach, deine Tochter hat es aufs Gymnasium geschafft?
Ja, die hat es aufs Gymnasium geschafft. Hat sie von ihrer Mutter. Und ich saß halt in diesem Elternabend und er legte mir, kurz bevor er musste dann los, legte immer dieses Buch hin und sagte, er findet das total spannend. Er selbst ist, und ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig, er ist Dirigent, Klassiker und hat in Lübeck lange Zeit gearbeitet und gelebt. Daher kennt er diesen Pastor, Bernd Schwarze heißt dieser Pastor.
Ja.
Der, glaube ich, jetzt eine ganz andere Aufgabe hat in Lübeck. Der hat irgendwas in Kultur...
nach dem Buch wahrscheinlich.
Ja. Es ist ein, und da steht vorne drauf, und da fängt das schon mal an, also da ist eine Kleinigkeit, die finde ich schon mal... Man kann die Verlage verstehen. Ein neues, sensationelles Leseerlebnis. Spannung, Tiefgang und Bernd Schwarzer Humor. Sebastian Fitzek hat das geschrieben.
Mhm, ja.
Sebastian Fitzek ist ein guter Freund von ihm. Und Sebastian Fitzek hat ihn auch dazu ermuntert, dieses Buch endlich mal zu schreiben. Hat ihm wohl auch ein bisschen geholfen.
Ja.
Es gibt ein Nachwort in diesem Buch, wo Sebastian Fitzek das alles ein bisschen von sich weiß und sagt, nee, die Idee war da. Er hat immer nur wieder gesagt, schreib dieses Buch.
Ja.
Die sind also wirklich gut befreundet und Bernd Schwarze, kann man nur sagen, ist ein wirklich guter Autor. Das Buch ist von vorne bis hinten wahnsinnig spannend und skurril. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht.
Also skurril, schon an der Tatsache, es geht um einen Pastor, der Morde begeht.
Vorne steht schon drin, wenn du das Buch aufklappst, du sollst nicht töten.
Eigentlich.
Eigentlich. es ist ein Pastor in Lübeck, der heißt Benedikt Tevis. Der allein schon Benedikt heißt, finde ich schon lustig. Benedikt Tevis. Und Benedikt Tevis ist eigentlich so ein Pastor, den sie alle nicht besonders geil finden, weil er sehr schnarchig ist, völlig verschwurbelte Andachten schreibt.
Ja.
Und eigentlich sitzt er auch immer vor seinem Computer und ihm fällt nichts ein. Er weiß eigentlich gar nicht, was er jetzt da noch
erzählt. Was soll ich heute noch predigen?
Er hat noch so eine Frau, seine Frau Silke, die auch immer noch in die Wunde einschlägt. Und das erste Kapitel ist auch, dass er in diese Kirche geht und er wusste wieder nichts und er hat dann da irgendwie was zusammengeschrieben und die Kirche ist auch immer relativ leer und er beobachtet auch die Leute, wie die da so abschalten, wenn er redet. Und er sitzt dann und beobachtet da seine Schäfchen und es sagt halt auch keiner groß was, dass er besonders gut war oder so. Er hat aber irgendwann die Idee,
Kirchengemeinde umzubringen.
Die Buße wieder einzuführen.
Ach so,
also
das Beichten oder
das
was?
Das Beichten. Genau. Er ist ja ein evangelischer Pastor, das passt ja nun wirklich nicht zusammen. Da hat Luther ja lange für gekämpft, dass das eben nicht mehr so ist. Er sieht das aber anders und er sagt, er sieht das gar nicht aus dem katholischen Glauben heraus, sondern er sagt, das erleichtert die Seele. Und er ist halt auch Seelsorger. Und er findet das eine ganz gute Idee.
Erlebt man ja auch vor Gericht, ne? Wenn Leute so gestehen, so, dann sind die ja auch irgendwie erleichtert.
Ja.
Endlich irgendwie hat die Heimlich-Tuerei ein Ende, ja, und komm, bestraf mich, egal.
Ja.
Es musste jetzt, ja, einfach. Das musste sein.
Also die sollen natürlich keinen Ablasshandel zahlen oder so, sondern, ja, der unterhält sich mit denen.
Ja.
Und zuerst kommt ein Mädchen, die stockt, die erzählt nicht so richtig zu Ende.
Mhm.
Er hat eine Frau dort sitzen, eben immer auch in seiner Andacht, die ihm immer auffällt, weil er guckt ja auch immer seine Schäfchen an.
So nennt er die auch.
Ja. Nee, das zeige ich jetzt.
Ach so.
Und das ist eine gewisse Nicole, die sehr attraktiv ist und zu der er sich auch irgendwie hingezogen fühlt. Weil seine Frau, Silke, da läuft halt auch nicht mehr viel. Aber er ist halt Pastor und er nimmt das auch sehr ernst und er möchte gerne ein guter Mensch sein. Und das zieht sich auch durchs ganze Buch und das sind die Probleme, die da kommen. Diese Freundin, also diese Nicole, also die er immer beobachtet, ist halt mit einem total ekelhaften Menschen verheiratet. Ein gewisser Hambrück, ein Tankstellenpächter.
Grund genug, ihn umzubringen.
Der hat so mehrere Schwerstalkoholiker und er verprügelt seine Frau.
Ja, weg damit.
Und er unterstellt, dieser Hambrück, unterstellt seiner Frau, Nicole, dass da irgendwas läuft, weil sie mal was Gutes über diesen Pastor gesagt hat, dass sie den irgendwie gut findet. Und er ist wieder besoffen, der Hambrück.
Ja.
Unterstellt ihr das und sagt noch so, ich werde da mal hingehen zur Beichte, zu dem, und dann werde ich ihm mal sozusagen die Hammelbeine langziehen.
Ja.
Und er geht dann auch wirklich hin zu einer Beichte und die beiden treffen aufeinander und er ist auch wirklich schon bei dieser ganzen Beichte ist dieser Hamburg total ekelhaft, zeigt Fotos von seiner Frau, wie sie total zusammengeschlagen ist und in dem Moment spürt Benedikt Thewes, der Pastor,
die Hand Gottes,
eine enorme Kraft in sich.
Ja.
Und eine enorme Energie. Ich finde, der Satz, manchmal benutzt Gott das Böse, um Gutes zu tun, passt, mhm, sehr gut dazu.
Mhm.
Er nimmt ein Kreuz, die stehen zusammen. Die stehen zusammen halt da am Altar. Er nimmt ein Kreuz.
Ach so, sie sind jetzt nicht getrennt durch so eine, wie man das aus Filmen kennt.
Nee. Also er sieht den schon.
Ja.
Und er sagt halt auch, er würde seiner Frau Bescheid geben und so weiter. Und unterstellt ihm auch, dass er auch was mit ihr hat. Und er soll es endlich zugeben. Und in dem Moment erschlägt er den mit dem Kreuz.
Okay.
Den Hamburg.
Ja.
Und er ist völlig entsetzt von sich. Er weiß überhaupt nicht, was in ihn gefahren ist. Und
aber wie ist das? Also schlägt er immer wieder zu, immer wieder, immer wieder?
Er schlägt eigentlich nur einmal.
Er
schlägt ein einziges Mal zu.
Also gleich getroffen.
Mit einem großen Kruzifix.
Ja.
Und er ist total entsetzt, dass der tot ist natürlich.
Ja.
Und ist völlig geschockt von sich selbst, kann überhaupt nicht fassen, was er gemacht hat. Der wollte ja immer Gutes tun, das will der schon von klein auf.
Ja.
Also der ist wirklich eigentlich mit Leib und Seele Pastor.
Ja.
Und er weiß halt in seiner Not nicht, wohin mit dem. Überlegt lange, was er tut, nimmt ihn dann aber auf den Rücken und er bringt ihn in die Krypta. Also Krypta ist ja der Bereich unter der Kirche.
Ja.
Und da stehen so einige Devotionalien der Kirche, die jetzt nicht entscheidend sind, wo selten einer hinkommt und selten einer überhaupt reingeht.
Ja.
Und er legt ihn da ab, wickelt ihn in so einen Teppich ein und legt ihn da einmal hin. Er geht total stümperhaft eigentlich damit um. Während er das macht, berührt er mit dem Kopf, der wahrscheinlich sehr blutig ist, berührt er noch eine Petrusstatue, die, ja, da halt steht und sieht in dem Moment aber nicht, dass er da eine Blutspur an dieser Petrusstatue hinterlässt. Und jetzt wird es natürlich absurd. Diese Petrusstatue wird natürlich irgendwann, sieht jemand diesen Blutfleck.
Ja.
Und dann gibt es ja diese Mythen von der weinenden Maria oder von,
ja.
Und plötzlich wird das halt ein Riesenthema, auch in der Presse. Sein Bruder ist ein Journalist von Benedikt Thewes. Der ist Journalist und macht da eine Riesengeschichte draus, dass es da so ein Wunder gibt. Und er spielt es halt die ganze Zeit runter, logischerweise, weil er gar nicht weiß, was er machen soll. Und das wird so eine Sensation. Und viele Leute kommen, um diese blutende Statue zu sehen. Und seine Frau, die Silke, die ist so ein bisschen abgehoben. Sie meint so, sie sei so eine Kunstexpertin. Und er erzählt es halt auch überall. Also erzählt es auch diesem Bruder.
Ich finde das so sensationell, weil das ist so eine Geschichte. Ich meine, es gibt ja auch immer dieses Gerücht, wenn du Platten rückwärts hörst. Und das machst du deinem Buch gleich. Das ist hier auch. Die standen deswegen vor Gericht sogar. Und diese blutenden Statuen und so weiter. Ich glaube, Andreas Englisch hat da auch mal irgendwie krass viel von erzählt oder so, dass es das alles gegeben hat und so weiter. Das ist so, ne? Das ist so ein Klassiker.
Ja, halt. Ja, ja, ja. Was dann beginnt, ist natürlich eine Liebesgeschichte mit dieser Nicole.
Ja.
Die beiden kommen sich näher und die Nicole liebt ihn auch total. Und es kommt auch dazu, und dafür nehme ich jetzt noch nicht zu viel weg, er erzählt ihr das, was er getan hat.
Ah, okay.
Und sie ist aber total ruhig und hat so Verständnis dafür und so. Ich kann jetzt an der Stelle nicht weitererzählen, wie irre diese Geschichte weitergeht. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist eine total ungewöhnliche Idee. Und der hat auch noch so, und es stimmt, der hat aber auch wirklich nur Probleme. Er ist selbst in psychologischer Behandlung. Er geht immer zu so einer Psychiaterin.
Ja.
Das sind auch völlig absurde Stunden, die er da bei ihr hat.
Ja.
Und er hat einen gewissen Christian von Wagner. Das ist ein Vikar.
Ja.
Also, weißt du, was ein Vikar ist? Ein Vikar ist ein Lehrling eigentlich.
Ach so, okay.
Mhm. Und der ist total karrieregeil und hat halt Lust, irgendwann diesen Job von ihm zu übernehmen, von dem Benedikt Thewes. Und er spricht auch immer so mit dem Kirchenvorstand und so.
Ach ja, ja,
und sägt
ja, ja,
schon so an seinem Stuhl die ganze Zeit.
Ja.
Und gibt sich total Mühe. Und der sieht auch sehr gut aus. Und die Superintendentin da von der Kirche, die mag ihn auch irgendwie, die findet ihn dann auch so ganz attraktiv und so. Und diese ganze Geschichte endet halt im völligen Wahnsinn.
Ah, okay.
Ich kann, man muss jetzt wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel spoilert. Ich kann nur so viel sagen, es hat ein komplett überraschendes, sehr schräges Ende. Lösen sich Dinge auf, an die man nie gedacht hätte. Deswegen sage ich auch, ne, das ist ein Page-Turner. Wenn man jetzt aber sagt, das ist ein Page-Turner, dann denkt man, das ist nur Spannung, Spannung, Spannung. So ist es aber nicht. Was ich total interessant finde, du merkst es, dieser Bernd Schwarze, und hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich den auch kontaktiert.
Ja.
Weil ich mir vorstelle, wenn der jetzt wieder in die Kirche geht, was sagen denn dann die Gläubigen, die in die Kirche gehen und dann vielleicht dieses Buch kennen, dass der hier so ein Krimi schreibt.
Das geht ja nicht.
Das geht gar nicht. Der konservative Flügel der Kirche wird das nicht gut finden.
Aber hier, unser Pastor jetzt hier, ne? Unser Mordener Pastor.
Ja.
Und werden denn seine Predigten jetzt auch besser? Ich meine, diese Nicole, die muss ihm noch wahnsinnigen Auftrieb geben und
das ist
dass
gut.
Er da eine Show hinlegt, bis der Arzt kommt.
Das ist total gut, dass du das sagst,
ja.
Weil genau so ist es.
Okay.
Er wird ein brillanter Prediger.
Natürlich.
Es führt sogar dazu, dass eine Zeitung, weil seine Predigt so genial ist, abdruckt. Er macht auch eine Beerdigung. Also er hat halt seine typischen Rituale. Und diese Beerdigungspredigt ist halt auch in dem Buch abgedruckt.
Ja.
Und das ist halt, das auch wirklich gut.
Also,
und,
ja.
und das ist die zweite Ebene. Deswegen sage ich, es ist ein Page-Turner, aber er hat eine zweite Ebene und die finde ich total super. Er ist nämlich gut befreundet mit seinem Vorgänger, der vor ihm der Pastor
so,
der Kirche war.
Ja.
Der lebt auf einem Hausboot und die besucht er oft und die beiden treffen sich. Und das ist ein hochintelligenter, sehr belesener Mann, der selbst mit der eigenen Religion inzwischen zweifelt. Und der tief philosophische Gespräche mit ihm führt,
ja,
auch richtig gut sind.
Ja, ja.
Also wo du wirklich, ich hatte immer gedacht, ich könnte irgendwas vorlesen, aber es ist einfach zu ausschweifend. Man muss zu viel erklären, damit das hier rüberkommt. Man lernt nur total viel über philosophische Gedanken zum Thema Glauben und Religion.
Ja.
Und das ist wirklich interessant. Man erwischt sich manchmal so ein bisschen dabei, dass man denkt, ja, und wie geht die Geschichte jetzt weiter? Weil diese Gespräche manchmal sehr lang sind. Aber sie machen trotzdem Spaß und sie machen genau das mit dem Buch, warum ich das so empfehlenswert finde. Dass es eben nicht nur so ein Krimi ist, Mordener Pastor, die Idee ist ja schon genial, auch dieser Titel,
ja, die
mein Wille geschehe, aber es hat eben diese zweite Ebene und die finde ich persönlich total, total spannend.
Ich glaube, alles läuft super, bis dann irgendwann der Leichengeruch sich in der Kirche breit macht.
Auch das ist ein guter Punkt, weil er, und du fragst dich die ganze Zeit, der entsorgt diese Leiche nicht. Die liegt da halt in der Krypta und da geht ja auch keiner hin. Dann kommt dazu, dass das Schloss dieser Tür von der Krypta irgendwie kaputt ist und dass da immer Handwerker kommen, um das zu reparieren. Und er hat so einen Küster, der ist der Einzige, der diese Schlüssel hat und der sagt diesem Küster auch immer, er braucht jetzt sofort einen Ersatzschlüssel für dieses Schloss. Und er meint, ja, machen wir, kümmern wir uns drum. Und er kriegt den aber nie.
Ja.
Und er steht halt auch einmal auf dem Altar und hält wieder so eine Predigt und nimmt auch so einen leichten Geruch schon wahr.
Ja,
und du denkst so, jetzt geht das alles schief. Und er überlegt auch, ob er diesen Blutfleck von dieser Petrusfigur mal abkratzt, irgendwie mit Nagellack oder Entferner,
ja,
oder so.
Ja.
Und aber er macht das eben alles nicht. Und er ist, weil er eben auch er ist wirklich ein guter Mensch. Und das steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem, was er tut. Aber er überlegt die ganze Zeit, sich der Polizei zu stellen.
Ja.
Und es gibt eine Szene, da kommt er in eine Polizeiwache und will sich eigentlich stellen.
Ja.
Was ihn davon abhält, ist Nicole. Also er sieht sich schon immer in Untersuchungshaft und wie das alles weitergeht. Und sein letzter Abend in Freiheit und so. Und er muss das tun. Es muss die Gerechtigkeit geben. Und ja, so denkt er ja. In diesen Mustern denkt er ja auch. Die Nicole kriegt das nicht so richtig mit, aber will ihn, also was sie mitkriegt, in jedem Fall davon abhalten, das soll er in keinem Fall machen. Und es macht ihn natürlich auch glücklich, diese frische Liebe zu der Nicole.
Ja.
Und er geht in diese Polizeiwache und das ist einer der ganz wenigen Stellen in dem Buch, die ich total, total übertrieben und albern finde.
Ja, ja. Das ist nämlich immer das Problem. Das ist nämlich auch immer mein Problem mit witzigen Büchern. Ne?
Ja.
Dass dann immer so der Hang da zum Slapstick, zum total überzogenen da ist. Habe vor einiger Zeit noch mal so ein Buch über so einen Kommissar gelesen, spielte auch in Hamburg, und da gab es dann auch so Szenen, die für mich so völlig überdreht waren.
Ja.
Positives Beispiel hingegen ist der 100-Jährige, der aus dem Fenster sprang und verschwand.
Ja, ja,
weil das ist der Grat, ja, ist immer schmal zum Überzogenen. Der 100-Jährige ist eigentlich von Anfang an total überzogen, ja, aber es ist einfach echt lustig.
Ja, also das Buch ist, um das einmal zu sagen, das ist kein durch und durch lustiges Buch.
Ja, ja, klar.
So ist es nicht. Aber es ist halt durch diese Skurrilität, hat das halt wahnsinnig schräge Momente. Es ist schräg, sagen wir mal eher so.
Ja.
Und er geht halt in diese Polizeiwache und will eigentlich einen Kommissar, der auch eine ganz wahnsinnige Geschichte hat, eine ganz, ganz traurige Geschichte, wo es um Sterbehilfe geht von seiner Frau. Ein wahnsinnig trauriges Kapitel, wo du wirklich schlucken musst, wenn du das liest. Und seine Geschichte von diesem Kommissar wird auch erzählt. Und der hat halt so ein bisschen Verdacht, kann ich jetzt aber auch nicht weiter erzählen.
Okay.
Müsst ihr einfach lesen. Der kommt halt auch in diese Kirche und guckt sich auch diese Petrusfigur an mit dem Blut, weil sich das da ja so rumgesprochen hat im ganzen Ort. Jeder will das jetzt sehen. Und er will eigentlich zu dem gehen, weil er den auch gut findet. Und er geht halt in die Polizeiwache und da sitzt halt so ein jugendlicher Polizist mit dem Handy und spielt so rum und guckt nicht mal hoch.
So ein Laptop-Kommissar.
Ja, genau. Der sitzt halt da, auf Füße hoch und guckt nicht mal hoch, wenn der reinkommt. Und der Benedikt Tevis setzt auch immer an, ich muss ihm was sagen und so. Und es ist, du merkst schon, es ist was Ernsthaftes. Und der kümmert sich überhaupt nicht.
Ja,
und der sagt dann so, ja, der Kommissar, der ist gar nicht mehr da, der ist schon weg, können Sie morgen wiederkommen. Und ich glaube einfach, dass selbst der Polizist, der am wenigsten Bock auf seinen Job hat, würde so reagieren. Das ist völlig überzogen und albern.
Also nicht glaubwürdig so, ne?
Überhaupt nicht glaubwürdig.
Ja.
Das kann man so machen. Das ist auch irgendwie fies, dass man so eine Stelle so raussucht, die dann eben nicht gut ist. Aber es ärgert einen so.
Ja.
Ich finde, weil es so ein Detail ist, was einfach nicht sein muss.
Ja.
Man hätte diesen Dialog zwischen ihm und dem Polizisten einfach anders auflesen können.
Ja.
Aber es ist wirklich eine der ganz, ganz wenigen Sachen, die einem in diesem Buch stören. Das ist dann ein Kapitel, die sind auch nicht alle nicht besonders lang. Und diesen von Selbstzweifeln zerfressenen, um Gottes Willen, was habe ich getan? Es kommt dann noch eine zweite Geschichte innerhalb dieses Buchs, wo sich auch einer nicht korrekt verhält, kann jetzt auch nicht ins Detail gehen. Und ich sage mal so, der kommt durch glückliche Umstände noch mit dem Leben davon. Weil auch da geht's wieder. Manchmal benutzt Gott das Böse, um Gutes zu tun.
Ja.
Das ist das, was auch der ältere Pastor zu ihm sagt, den er immer besucht auf diesem Hausboot.
Okay. Dieser sein Vorgänger, zu dem er immer geht und die so tolle Gespräche führen, ahnt er irgendwas?
Ich glaube ja.
Okay.
Das wird nicht ganz klar. Auch da kann ich jetzt leider nicht, es ist sehr komplex am Ende, deswegen kann ich einfach zu viele sagen nicht. Aber er, Es gibt auch noch ein sehr schönes Beispiel, und das erzählt ihm dieser ältere Pastor, der jetzt im Ruhestand ist. Und zwar erzählt er von einem Autounfall. Da fährt einer in den Gegenverkehr und tötet einen Mann auf der anderen Fahrbahn. Mhm. Und er, der da reinfährt, überlebt. Und du würdest ja jetzt als erstes sagen, was für ein Arschloch ist das, der diesen anderen Mann tötet. Einen völlig unschuldigen Menschen, der mit dem Auto fährt. Sie finden in diesem Auto dann eine Pistole und einen Abschiedsbrief von demjenigen, der verstorben ist, an seine gesamte Familie und sagt, ich musste mein Kind und meine Frau leider töten. Also er war unterwegs, um seine Frau und sein Kind zu töten, nach Hause. Und dieser Abschiedsbrief erzählt halt die Geschichte, warum er das tun wollte. Also ein böser Mensch. Und die Frage ist, siehst du jetzt halt aus einer komplett anderen Sicht?
Na klar.
Nämlich, dass derjenige, der in den Gegenverkehr gefahren ist, unterm Strich ja was Gutes getan hat, weil er zwei Menschenleben gerettet hat.
Ja.
Und diese Frage zieht sich in gewisser Weise durchs Buch. Ja. Diese Frage zieht sich immer wieder so durchs Buch. Und der ist halt sehr weise, dieser Pastor im Ruhestand. Und das ist so eine total faszinierende Geschichte,
an die
man auch immer wieder denken muss. Wie sich was, wenn man es genau betrachtet, umdreht. Und er erzählt ihm das ja nicht umsonst, sondern er ahnt ja was. Und die Frage ist natürlich, hätte der Hambrück möglicherweise irgendwann seine Frau zu Tode geschlagen.
Wahrscheinlich, ja.
Also es war immer kurz davor. Und er will ihm eigentlich sagen, vielleicht hast du am Ende doch was Gutes getan. Und dann hier halt wieder der Satz. Manchmal benutzt Gott das Böse, um Gutes zu tun.
Ja, ein kleines moralisches Dilemma, ne?
Ja, kann man, glaube ich, sagen. Moralisches Dilemma.
Ja.
Und auf eine sehr schräge, originelle Art und Weise erzählt.
Das ist echt cool. Das ist echt ein cooles Motiv irgendwie, so ein Krimi zu entwickeln, ne? Um dieses moralische Dilemma sozusagen.
Ja. Und er hat wohl mit Sebastian Fitzek da viel drüber diskutiert, immer wieder, und hat aber nie angefangen zu schreiben. Und Sebastian Fitzek hat ihn immer wieder dazu gedrängt und hat er das irgendwann gemacht.
Ja.
Ich kann das nur, dieses Buch, wahnsinnig gerne empfehlen.
Es gibt, klingt echt super.
Das ist eine wahnsinnig interessante Frage. Da kann man abendfüllend drüber diskutieren.
Ja, ich meine, das ist natürlich eine Art von Selbstjustiz, die gehört, verurteilt.
Natürlich.
Ne? Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja gut, aber was will man denn? Also will man zugucken, bis die Frau erschlagen wird von dieser Bestie? Nee, will man ja irgendwie auch nicht.
Ja, und er handelt ja aus dem Affekt.
Ja.
Er handelt ja gar nicht.
Also wer ist Totschlag? Also das ist ja heutzutage,
Ja, genau. Und er überlegt auch, ob das vielleicht, weil der ihm auch droht, ne? Also wenn er wirklich was mit seiner Frau hatte, dann der spricht schon Drohung aus.
Ja.
Der überlegt
auch, ja, da muss er sich ja auch wehren.
Vielleicht, genau. Vielleicht, vielleicht ist es Notwehr, ne? Denkt er noch. Aber es ist keine Notwehr.
Ja. Toll, wo du auch erzählt hast, ne? Also er hat jetzt diese Leiche und muss jetzt irgendwie gucken, dass diese Leiche verschwindet. Ja. Oder es gibt so ein Buch von Jason Starr, der auch schon mal drüber gesprochen, Top Job ist das.
Ja.
Ich glaube, das ist mit das erste von Jason Starr. Und da das handelt auch davon, dass einer seinen Chef irgendwie umbringt, weil er da irgendwie auch so genervt ist von dem. Kriegst du dich noch mal zusammen?
Weil er genervt ist.
Ja, irgendwas. Weil er sich davon verspricht, dann auch jetzt endlich Karriere machen zu können, weil der ist dann ja weg. Irgendwie so. Ist schon lange her. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, hatte ich früher nie so drüber nachgedacht, wenn jemanden umbringt, was das jetzt für eine Herausforderung ist, die Leiche irgendwie unerkannt verschwinden zu lassen.
Ja.
Und davon handelt auch eigentlich dann so dieses Buch. Also und natürlich fliegt er auf. Jason Starr schreibt ja immer Bücher, wo du beim Protagonisten dabei bist und du am Niedergang des Protagonisten teilnimmst. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Auch super lesenswert, Top-Shot, super lesenswert.
Ja.
Da kriegt man wirklich mal vor Augen geführt, wie es ist, eine Leiche verschwinden lassen zu müssen.
Ja. Und du fragst dich natürlich die ganze Zeit, wie macht er das?
Ja, genau.
Wie kriegt er denn das jetzt noch auf der Krippe? Ja. Und jetzt fängt das schon an zu stinken und er stellt sich das auch mal vor. Er geht dann da rein und da sind überall schon diese Würmer und Maden und Fliegen.
Und vor allem, er müsste dann ja da runtergehen und müsste dann die Leiche wieder packen und dann quer durch die Kirche schleppen und dann irgendwo mal hin.
Aber die Tür ist ja kaputt, er kann es ja nicht.
Das ist schon.
Und du denkst auch immer, auch bei diesen langen philosophischen Gedanken, ja, aber eigentlich gibt es jetzt relativ viel, worum er sich kümmern müsste. Er müsste eigentlich auch diese Petrus-Figuren, die das Blut da wegwischen. Und das macht er halt irgendwann nicht. Und nachher verblasst es dann. Und so, und dann kommt ja auch nichts nach. Und er denkt natürlich auch, ey, wenn da jetzt ein Polizist hochgeht und so DNA-Spuren nimmt, dann fliegt das alles auf.
Ja, herrlich, herrlich. Ja. Klingt echt vielversprechend.
Ja, kann ich nur empfehlen. Und vor allem, weil es nachher eine Wendung nimmt, die kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich kreativ. Da hat sich, also ich glaube, von diesem Bernd Schwarz ist noch viel zu erwarten. Wenn der weiterschreibt, wirklich, der kann das.
Okay.
Der kann Krimi schreiben.
Ja, super.
Ja,
super.
Gutes Ding. Ja. Bob Helford. Ich bekenne.
Ja,
Rob. Lustig ist, dass er natürlich so ein bisschen, Rob, Entschuldigung.
Rob Helford, bitte. Ja, so viel Zeit muss sein.
Er faltet die Hände auf dem Cover, was eine schöne Übergabe ist.
Ja, ne, passt irgendwie zu deiner...
Es ist relativ dick, dein Buch. Wird auch ein Fototeil in der Mitte, glaube ich, ne?
Ja, es ist in der Mitte ein kleiner Foto, gar nicht mal so viel eigentlich, aber man erkennt es. Ja, und wie die wieder aussehen, ne? Diese langen Mäntel und die langen Haare. Und er hat ja mittlerweile eine Glatze.
Ja.
Rob Helford. Genannt Metal God. Hätte ich irgendwie auch.
Du hast ja letztes Mal schon, als wir sind ja mal abgeschweift in diese Metal-Szene und in deine Konzerterlebnisse, da hast du die als eine deiner Lieblingsbands von damals.
Ja, das stimmt.
Es kam dann immer noch was Neues, ne? Meatloaf, sag ich schon. Iron Maiden war dann noch geiler und so. Aber du hast ja einen Bezug zu denen.
Ja, weil ich hatte damals einen sehr, sehr guten Kumpel. Also wir haben uns, glaube ich, tagtäglich zusammen abgehangen, sagt man, glaube ich, heute. Ja. Gechillt und Fußball gespielt und keine Ahnung. Also
chillen bei Metal spielen.
Ja, also wir waren wirklich unfassbar dicke, beste Freunde. Also hattest du wahrscheinlich auch so jemanden.
So hatte ich auch.
Ich da so drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, wenn ich den nicht gehabt hätte, wie ich die Zeit in der Schule, wie ich das überlebt hätte. Und der hatte mich auch musikalisch immer so inspiriert. Also was der so gehört hat, hatte ich dann auch irgendwie gehört.
Ja.
Wir waren irgendwann beide richtig krasse Hardrock-Fans.
Hast du auch so ausgesehen? Hattest du auch so lange Haare und so?
Nee, damals, das hatte ich mich nicht getraut. Ich hatte viel, viel später irgendwann mal lange Haare. Aber da hatte ich das nicht. Wir waren totale Fans.
Ja.
Also er kam immer halt mit diesen Heavy-Metal-Platten dann nach Hause. So.
Ja.
Und das haben wir uns dann immer reingesetzt. Und Judas Priest war halt auch dabei. Und dann gab es damals noch so eine legendäre Heavy-Metal-Nacht in der Dortmunder Westfalenhalle. Das war in den 80ern. Da war Heavy-Metal da richtig, richtig groß.
Ja.
Also war immer noch irgendwo Subkultur. Also wenn du es gehört hast, wurdest du auch irgendwie belächelt. Und wieso hörst du so eine Scheiße immer irgendwie so? Aber... Beim ZDF tatsächlich hatte man den Nerv der Zeit erkannt und dann hat irgendeiner, den würde ich gerne mal sprechen, hat diese Heavy Metal Nacht organisiert und hat es geschafft, alle dahin in die Dortmunder Westfalenhalle zu kriegen. Hintereinander Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Ozzy Osbourne, Michael Schenker. Also eine Wahnsinn.
Das muss für dich ja das Größte gewesen.
Ja, das war der absolute Wahnsinn, all diese Bands wirklich hintereinander live zu sehen. Ein anderer Freund von uns hat das damals noch aufgenommen.
Ja.
Für uns, dass wir das hatten, weil wir hatten, glaube ich, mein Kumpel hatte so einen Stereo-Kassettenrekorder, hat ihn dem dann geliehen und gesagt, nimm das auf jeden Fall auf, wir wollen das unbedingt haben.
Ja.
Und der hat das auch gemacht, dankenswerterweise. Und das war echt ein Erlebnis. Und Judas Priest, wir ahnten natürlich nicht. Und das ist deshalb will ich jetzt davon erzählen, weil Rob Helford hier eine Biografie geschrieben hat und darüber geschrieben hat, wie es ist, in diesem Business schwul zu sein.
Wahnsinn. Interessant.
Ja, und ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, dass der homosexuell ist oder so, ne? Weil wie der sich inszeniert hat, der war gefühlt 3 Meter groß, hatte Arme wie Baumstämme, ja, war behaart ohne Ende, hatte da schon diese kurzen Haare, glaube ich, fuhr mit einer Harley auf die Bühne, also hat wirklich all
dieses Macho-Klischee voll raushängen
lassen.
Ja.
Und du wärst Leder überall, Lederhosen, das war übrigens auch ein Thema in diesem Buch, das war für sie so ein ganz bewusster Imagewandel, dass sie gesagt haben, so, wir müssen alle in Leder rumlaufen.
Ja.
Überall diese Nietenarmbänder und dann dieser Typ, diese wahnsinnige Präsenz, dieser Typ auf der Harley Davidson, ja, wärst du ja nie auf die Idee gekommen, der ist homosexuell, der hat ein echtes Problem. Ja, also Problem im Sinne von
Klischees.
Ja, und er kann das nicht ausleben.
Ja.
Ne, weil er denkt, wenn jetzt bekannt wird, dass ich schwul bin, dann ist das mit Judas Priest zu Ende.
Schlimm, ne? Ich meine, wir reden über die 80er Jahre wahrscheinlich. Ne?
Ja, so Ende 70er, ja, 80er Jahre.
Da war es natürlich auch noch ein bisschen anders, aber ich glaube, es gibt gewisse Szenen, wo das immer noch schwierig ist.
Ja.
Also Fußball und im Metal auch. Das ist interessant.
Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, gerade was Metal angeht. Ich meine,
weil man sich die Frage auch gar nicht so stellen würde. Es wäre mir völlig, ich würde mir die Frage gar nicht stellen,
ja,
ist der jetzt schwul oder nicht?
Genau.
Also ich würde gar nicht darauf kommen, weil es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert.
Ja, richtig. Und ich wollte jetzt auch deshalb nochmal darauf hinaus, weil wir sind ja in der Nähe von wo Wacken Open Air stattfindet.
Ja.
Und ich habe das ja erlebt, wie die Leute da so drauf sind. Das ist ja Wahnsinn.
Also, ja,
was das für Typen sind. Das ist ja,
also, lustig.
Du kannst sie voll dumm von der Seite anlabern, das ist denen völlig wurscht. Und das ist einfach sensationell, mit denen so in Kontakt zu kommen.
Darf ich kurz eine Wackengeschichte erzählen?
Ja, mach mal.
Ich habe eine Zeit lang für das Schleswig-Holstein-Magazin gearbeitet. Und da war ich auch in Wacken und habe darüber berichtet.
Ja.
Und das war ein Highlight für mich, muss man echt sagen.
Ja.
Und es hat gegossen. Es waren überall Schlamm.
Das ist ja immer so, ne? Entweder es gießt und strömt oder es ist total heiß.
Alles voll Staub. Ja. Aber es hat gegossen. Es war ein Schlammfeld. Und hinter mir steht ein Typ in einem weißen Hasenkostüm und sagt zu mir, sag ihm, er soll die Mühle anmachen, damit meinte er den Kameramann. Sag ihm, ich spring da jetzt in die Pfütze. Und ich denke noch so, ey, das musst du echt nicht machen. Alles gut. Halt die Schnauze und sag ihm das. Und dann sag ich, okay, ich mach die Kamera an. Und das Festival hatte noch nicht mal angefangen. Und er springt da kopfüber in dieses Schlammloch.
Die Schlammpfütze.
Und ich dachte nur, um Gottes Willen, der ist jetzt hier 4 Tage mit dieser Kruste. Also er muss ja irgendwo duschen. Man muss sich ja immer überlegen, will ich auf dem Festivalgelände duschen oder eher nicht?
Ja.
Oder eher zu Hause?
Ja.
Der musste, so kannst du ja nicht bleiben. Vielleicht war dem das auch egal. Aber das Lustige ist, dieses Bild lief in der Tagesschau.
Ging um die Welt.
Immer wenn es um einen Wackenbericht ging, war dieses Bild, wie der Typ in seinem weißen Hasen in diesen Schlammloch springt. Ich glaube, das war der erfolgreichste Clip, den ich je gedreht habe.
Unfassbar. Unfassbar. Ja. Tatsächlich, Judas Priest waren ja tatsächlich auch schon einige Male beim Wacken Open Air. Sollten, glaube ich, sogar auch dieses Jahr, als es nochmal abgesagt wurde, Headliner sein nochmal.
Ja, aber klar. Also die sind ja Stars, ne? Also ja, in der Szene sind die ja total super.
Absolute Megastars. Wahnsinnig erfolgreich. Wie gesagt, ich habe sie damals gerne gehört, weil er ist auch ein unfassbarer Sänger. Mhm. Also er ist wirklich diese Stimme, wie der singt, das ist unglaublich. Interessant auch, wie er erzählt, wie er entdeckt wird, ne? Also es war in der Schule und er war da noch ein relativ kleiner Junge eigentlich und dann sollten sie irgendwas singen, irgend so ein Kirchenlied und er kannte das Lied ganz gut, hat dann so mitgesungen und die Lehrerin beobachtet ihn so und dann ist das vorbei und dann sagt sie zu ihm, komm mal nach vorne und sing das ganze Lied nochmal, aber alleine.
Ja.
Und dann singt er das Lied alleine und Totenstille in der Klasse und dann klatschen sie alle. Und dann dachte er so, das ist ja irre. Ne? Und dann sagte er so, und jetzt gehen wir in die Parallelklasse. Und dann ist sie in die Parallelklasse
gegangen. Mit ihrem Schützling.
Und dann sagt so, hier, das ist Rob und der singt euch jetzt was vor. Und dann hat er da wieder dieses Lied gesungen. Der muss da irgendwie 6, 7, 8 Jahre oder so gewesen sein.
Ja.
Und die Klasse hat applaudiert. Und in dem Moment wusste er, irgendwie ist das cool. Ich glaube, sowas will ich machen. Fand ich ganz interessant.
Ja, finde ich auch. Sehr interessant.
Aber dann
also er beschreibt auch seine Kindheit.
Ja, ja. Also von Anfang an, auch wie er so aufgewachsen ist, er in der Nähe von Birmingham aufgewachsen.
Ja.
Also mal wieder so eine triste Stadt irgendwie, so ein trister Ort. Und dann kam ihm, hätte ich kam ihm was dazwischen, also seine Homosexualität. Er merkte sehr, sehr schnell, dass er sich zu Jungs hingezogen fühlt, merkte schon als 10-Jähriger, ich bin schwul. Mhm. Wollte das auch irgendwie erst vor seinen Eltern so mehr oder weniger geheim halten, aber er war dann selber verwundert, dass die Eltern das irgendwie von selber fast schon gemerkt
haben. Also sind liberal damit umgegangen.
Ja, eigentlich schon. Für ihn begann aber jetzt in dem Moment ein echtes Problem, weil er konnte das halt nicht ausleben. Und damit musste er halt klarkommen. Und dann ging das los, er wurde halt älter, so die ersten Jobs und so weiter.
Als er 18 also Jobs, war, also der hat normal gearbeitet, oder?
Ja, schon als Sänger. Er hat in so einem Klamottenladen nachher auch gearbeitet, mhm. Fand er auch ganz cool, hat ihm total Spaß gemacht. Mhm. Ist dann zu einer Theaterbühne gekommen, irgendwie wollte da irgendwie hin, hat da im Theater da mitgearbeitet. Aber Musik hat ihn irgendwie immer interessiert. Und dann gab es Judas Priest schon, und die suchten aber dann einen neuen Sänger. Und
ach so, okay, dann, da war er aber älter schon, da
ja,
war er
Jugendlicher. Kam dann irgendwie zu ihm und so wurde er dann Sänger dieser Band, weil die halt tatsächlich einen Sänger gesucht hatten. Und was aber echt krass ist, dass er schon relativ früh anfing, richtig hart zu saufen. Weil ihn das Ganze belastet hat, weil diese Homosexualität, er konnte damit nicht umgehen, er konnte das nicht ausleben, es hat ihn belastet ohne Ende. Nicht die Tatsache eigentlich, dass er schwul war, damit kam er schon klar, aber dass er kein Ventil fand. Also dass eben halt, ne, so wie halt wir als Teenager irgendwann eine Freundin hatten und er halt nicht. Ja. Hier an einer Stelle heißt es noch ganz am Anfang, dass er noch war, noch gar nicht in der Band, das Trinken machte großen Spaß. Und als ich endlich 18 war, durfte ich auch völlig legal Alkohol konsumieren. Ich unterwarf mich freudig der guten englischen Sitte, sich als junger Mann hemmungslos zu besaufen. Wenn ich abends nicht arbeiten musste, ging ich meistens ins Dirty Duck, ein Pub, der gleich um die Ecke lag. Schon bald bestimmte die Sauferei meine Freizeit. Dabei war ich schon damals kein Gesellschaftstrinker. Ich hatte nur ein Ziel. Ich trank, um betrunken zu werden. Der beste Weg zur Besinnungslosigkeit hieß Barley Wine, ein Starkbier, von dem ich gewöhnlich ein paar Gläser runterkippte, bevor ich mir eine Mogadan einwarf. Meine persönliche Variante des Herrengedecks. Mogadan ist ein starkes Mittel gegen Schlaf- und Angststörungen und wenn ich nach einem Drink ein oder zwei Tabletten nahm, war die erwünschte Wirkung ein warmes, schummriges Gefühl.
Oh.
Also er litt auch irgendwie...
Hat auch Probleme mit Drogen, Alkohol.
Klar, ja. Hatte das auch nachher, also da war er schon ein gemachter Heavy-Metal-Star, große Probleme auch mit Kokain, Alkohol, da kam alles zusammen. Er wollte sich auch umbringen mit Schlaftabletten.
Aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht leben konnte.
Ja, weil sich das immer weiter aufstaute. Weil das war bei ihm ein massives Problem. Er hatte ein massives Alkoholproblem, massives Kokainproblem, kam davon aber los. Aber war tatsächlich so weit, sich umzubringen, ging dann in eine Klinik und hörte einfach auf zu saufen. Also schaffte es einfach, ging zwar zu anonymen Alkoholikern, aber sagte irgendwann auch, die Nüchternheit war für mich der Segen überhaupt. Ja. Konnte auch wieder vernünftig singen, konnte wieder vernünftig durchstarten. Aber diese Homosexualität, da beschreibt er wirklich Szenen, die wirklich krass sind. Ich will noch mal kurz eine Seite vorlesen, weil das noch mal verdeutlicht, was in ihm vorgegangen ist, die das noch mal ganz gut auf den Punkt bringt.
Aber hat er denn, wenn ich das noch kurz vorher frage, weil du so sagst, er konnte es halt überhaupt nicht ausleben, hat er außerhalb, also er hat mit seinen Eltern drüber gesprochen, aber sonst mit niemandem?
Ja, tatsächlich mit niemandem. Also auch nicht mit seiner Band. Also es wusste keiner. Seine Schwester wusste es, aber sonst wusste das keiner. Er wollte das Judas Priest nicht antun, dass das öffentlich wird, weil die Band ahnte das immer. Also im Nachhinein wurde klar, die wussten eigentlich Bescheid, haben ihn immer so machen lassen. Die merken natürlich auch, jetzt verschwindet er wieder, geht jetzt wieder irgendwo hin. Wir sind hier mit den Groupies unterwegs und er ist aber irgendwie weg.
Ja.
Irgendwas ist da doch.
Also geht dann so ein Puff. So.
Ja, also die haben, ich erzähle gleich, wo er hingeht,
okay.
Weil das ist wirklich hart.
Okay. Ja.
Es gibt ja auch eine Reihe von Szenen in diesem Buch, also wo er auch dieses Selbstmitleid immer wieder thematisiert, wie er sich dann halt da den Drogen und dem Alkohol zu Hause hingibt. Und wie er dann auch beschließt, sich umzubringen, weil er glaubt, mich wird sowieso niemand vermissen und niemand liebt mich. Ja. Sein Problem ist auch, wenn er mal an einen Mann gerät, in den er sich verknallt, sind das dann aber doch irgendwie Heteros, weil die finden es einfach cool, ey, ich bin mit diesem Rob Halford irgendwie ganz, ganz eng. Ne? Also das sind halt so seine Probleme und mit dem muss er irgendwie klarkommen. Eines Tages findet er aber ein Heft, das sich wirklich an diese homosexuelle Szene richtet und das kauft er sich und liest es sich durch und erfährt dadurch eine ganze Menge. Also wo treffen sich Homosexuelle? Wie erkenne ich die überhaupt?
Das weiß der alles gar nicht.
Das weiß der alles nicht.
Okay.
Ja, das weiß der alles nicht, weil der überhaupt keine Chance hat, sich da irgendwie auszuleben. Es gibt dann eine Szene, Weil er weiß dann, dass man eben halt andere Leute, andere Schwule, um eben halt auch so ein bisschen irgendwie Sex zu erleben, auf Toiletten trifft. Und wie das abging, und das war mir überhaupt nicht klar, das will ich jetzt mal ganz kurz vorlesen, ja, weil er das hier beschreibt. In Amerika sind öffentliche Toiletten das Jagdrevier für schwule Männer, die auf unverbindliche sexuelle Kontakte aus sind. Die Raststätten liegen gewöhnlich weit ab vom Schuss. Die Wahrscheinlichkeit, dort Freunden, Ehefrauen oder anderen Familienmitgliedern zu begegnen und erkannt zu werden, ist ziemlich gering. Vor allem, wenn man das Gesicht des Kerls, dem man einen bläst oder von dem man einen geblasen bekommt, gar nicht zu sehen kriegt. Das Cruisen in Trucker-Toiletten ist der ultimative Spontan-Fick. Im spießigen Texas war es damals wohl besonders hart, schwul zu sein. Und darum ging es in den dortigen Truckstops besonders hoch her, wie ich in diesem Heft gelesen hatte. Klar, das war alles andere als romantisch, aber in meinen Augen die beste Option, die mir zur Verfügung stand. Tatsächlich war es die einzige Option. Durch systematisches Ausprobieren und meine heimlichen Ausflüge zur öffentlichen Toilette neben dem British Home Kaufhaus in Walsall, oder Walsall, da kommt er her, das ist in der Nähe von Birmingham, hatte ich die geheimen Codes des Cruising-Rituals mit der Zeit dechiffriert. Als erstes suchst du dir eine freie Toilettenkabine mit einem Glory Hole, einem Loch, das auf Schritthöhe in der Wand zur Nebenkabine gebohrt wurde. Dann verriegelst du die Tür, setzt dich auf die Toilette und wartest. Du wartest und wartest und dann wartest du noch ein bisschen länger. Irgendwann betritt ein Kerl die Kabine neben dir. Du gibst ihm ein paar Sekunden Zeit, um sich zu setzen, dann tappst du mit dem Fuß auf den Boden, nur ganz leicht, tapp, tapp, tapp. Meistens folgt darauf keine Reaktion, aber wenn der andere dasselbe tut, tapp, 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 dann schiebst du den Fuß etwas näher an die Nachbarkabine heran und wiederholst das Ganze. Nach dem dritten oder vierten Mal berühren eure Füße sich unter der Trennwand, dann seid ihr im Geschäft.
Oh Gott.
Und dann schiebst du halt, oder schiebt er halt seinen Schwanz durch das Loch, kriegt einen geblasen, einen runtergeholt, dann schiebt der andere seinen Schwanz durch das Loch und beide müssen die Toilette verlassen, ohne zu wissen, wer das da gerade war.
Und das ist ja auch 80er Jahre, ne? HIV-Gefahr und so?
Genau, genau.
Spielt das auch eine Rolle?
Nee, diese HIV-Angst spielt tatsächlich bei ihm merkwürdigerweise keine Rolle. Das schreibt er gar nicht so drüber, auch wenn das ein Riesenthema ist zu der Zeit eigentlich.
Ja. Aber das ist ja eigentlich eine traurige Geschichte.
Ja, es ist super traurig. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass der damit irgendetwas zu tun hat, mit dem, was er hier gerade beschreibt.
Erzählt er auch die Bandgeschichte?
Ja, ja, er erzählt auch die Bandgeschichte. Ja. Also er erzählt auch die Geschichte, wie sie Stars wurden, was das für eine harte Nummer auch ist. Ne? Also die Touren von Auftritt zu Auftritt sind dann eben halt in ihrem schäbigen Bus unterwegs. Dann wird der Bus irgendwann ein bisschen größer. Sie haben irgendwie so einen Manager, der für sie irgendwie Auftritte besorgt.
Und dann kommt das Flugzeug. Der Learjet.
Genau, dann kommt der eigene Jet. Auch ganz interessant, sie haben dann immer versucht, auch so einen gewissen Sound zu entwickeln, haben dann irgendwann einen zweiten Gitarristen dazu genommen, auch eine ganz tragische Geschichte, also diese beiden Gitarristen, jeder Judas Priest Fans weiß das, was das für fantastische Typen sind, aber der eine, dem unterlaufen dann immer mehr Fehler, je älter er wird, umso mehr Fehler macht er auch,
ja.
Der andere Gitarrist, die haben ständig Zoff, steigt dann irgendwann aus und irgendwann wird klar, was da das Problem ist, der Lead-Gitarrist hat Parkinson.
Ach du Scheiße.
Und er sitzt dann irgendwann im Studio, Rob kommt in dieses Studio und der Gitarrist Ian Forbes heißt er, glaube ich.
Ja.
Und der Ian ist todtraurig und sagt dann einfach zu ihm, pass auf, das geht einfach nicht mehr, ich muss aufhören, ich muss aus der Band aussteigen.
Ja.
Ihr könnt mich nicht mehr mitnehmen. So. Und auch das ist natürlich auch eine mega tragische Geschichte, die man sonst eben halt als Fan, also tatsächlich dieses Parkinson hat sich bei den Gitarristen relativ früh gezeigt. Sie wussten nur einfach nicht, was ist denn da los?
Ja.
Na, wieso macht denn der ist so talentiert, das ist so ein geiler Gitarrist, wieso macht der solche Fehler? Ne? Mhm. Und das war eben halt der Grund. Und aber eben halt Rob Halford und eben halt seine Homosexualität, wie er damit umgegangen ist. Er fand dann tatsächlich irgendwann tatsächlich die große Liebe, weil er auf eine Annonce antwortete und da hingeschrieben hat. Auch gleich geschrieben hat, ey, ich bin übrigens, ne, Rob Halford, ich bin Sänger von Judas Priest. Ich glaube, der Typ, den er da angeschrieben hat, der kannte die gar nicht.
Ja.
Und die kamen dann irgendwann zusammen und die sind auch heute noch zusammen. Also das ist also ein richtiges Paar und heute ist er glücklich und zufrieden und alles ist gut.
Ja.
Der ist wirklich eben halt, weil er seine Homosexualität geheim halten musste, weil er dachte, er musste das.
Ja.
War das für ihn?
Aber hat er nie? Ich meine, die Band, die hat es geahnt. Seine Eltern wussten das. Er muss ja dieses Unglück, was er da so mit sich rumgetragen hat, das muss er ja irgendwie auch nach außen getragen haben.
Das war seine Sucht. Ne? Das waren seine Süchte, das war seine Kokainsucht, das war sein Selbstmordversuch.
Damit hat er alles über.
Ja, das war. Ja, das, damit hat er alles übertüncht, beziehungsweise diese Selbstmordversuche, das war auch irgendwo ein Hilfeschrei, so nach dem Motto, ey, ich bin echt am Ende, mir geht's schlecht und holt mich hier irgendwie raus. Und ich habe ja eben vorgelesen von wegen mit dieser Toilette. Und jetzt kommen wir mal zum George Michael Moment, den er auch erlebt hat. Da ist er in Los Angeles.
Aha, auf Tour.
Nee, er ist da privat.
Ja.
Und erzählt also immer, wenn er da ist, dann schnappt er sich sein Mountainbike, setzt sich ein Cappy auf, Sonnenbrille und macht halt eine schöne Radtour. Und erzählt dann, dass er eben halt dann auch wieder Bock hatte, auf seine Herrentoilette zu gehen. Dort gab es eine berüchtigte Herrentoilette, das war in der Nähe von Marina del Rey, also da Kalifornien, ja. Los Angeles. Eine berüchtigte Herrentoilette, an der ich anhielt, um mein Glück zu versuchen. Um Cruiser und Junkies abzuschrecken, hatte man alle Türen entfernt. In dem schmuddeligen, versifften Klohäuschen lungerten 4 oder 5 Typen rum, also lehnte ich mein Fahrrad gegen die Wand, ging in eine der Kabinen und wartete ab. Nach etwa 10 Minuten kam ein gut aussehender, muskulöser Kerl rein.
Ach, der hat er gesehen, weil das ja so geheim ist.
Ja, also. Genau. Okay. Als er an meiner Kabine vorbeilief, warf er einen Blick rüber, lächelte und nickte mir zu. Meine Hand wanderte in meine Radlerhose und ich fing an, mich zu streicheln. Ich wäre dann soweit. Er stand mit dem Rücken zu mir am Waschbecken und sah in den Spiegel, oder besser gesagt auf den polierten Edelstahl. Da die Junkies sie immer wieder zertrümmerten, gab es keine Spiegel mehr. Er lächelte mich an. Mit der Hand zwischen meinen Beinen lächelte ich zurück. Endlich drehte er sich um, sah mich direkt an und griff sich unter das Hemd, um seine Marke herauszuholen. Hiermit sind sie wegen unsittlichen Verhaltens in der Öffentlichkeit festgenommen, sagte der Cop. Ach du Scheiße. Mir schossen eine Million Gedanken durch den Kopf. Das war's. Ich hab's verbockt. Es wird in den Zeitungen stehen. Jetzt ist alles aus. Gleichzeitig fühlte ich mich seltsam ruhig. Und er wird dann also festgenommen und wird dann an eine Polizeistation gefahren, die halt so ein bisschen weiter weg ist, und traf dort aber auf einen anderen Polizisten, der ihn erkannte und ihm halt gesagt hat, keine Sorge, wir geben das nicht an die Presse.
Ah, okay.
Und Rob Halford schreit dann, ich hatte Glück gehabt.
Der Star-Bonus.
Ja, genau, genau. Also das ist halt eine Geschichte, die zieht sich hier durch das ganze Buch. Natürlich, also ich habe das jetzt natürlich auf diesen Aspekt fokussiere ich das jetzt mal.
Aber das ist das Interessante. Da.
Ja.
Also das verstehe ich.
Du hast natürlich, dieses Buch ist natürlich voller Abenteuergeschichten, weil das ist natürlich diese klassische Geschichte, ein paar Jungs, kennen keine Sau, kommen zusammen und werden zu Weltstars. Sowas will er natürlich gerne lesen. Dann diese ganzen absurden Geschichten, die sie auf Welttourneen abspielen und die waren ja, wurden ja auch groß, richtig, richtig groß in Amerika. Das ist halt so, du merkst dann wieder so, wenn du so etwas liest, Amerika, England, dass es das Nonplusultra darum geht.
Ja.
Weil wir sagen immer, ja, aber hier in Deutschland, da sind alle immer so euphorisch, ja, sind sie auch. Das wird hier in einem Satz abgehandelt. Ne? Deutschland empfing uns immer warmherzig, ist irgendwie so ein Spruch. Leider wird auch Wacken Open Air gar nicht,
ach, schade, ja,
gar nicht erwähnt. Ne?
Ja.
Aber du merkst halt, es geht nur um Amerika, England, vielleicht noch absurde oder halt abenteuerliche Ausflüge nach Japan oder Brasilien, wo sie vor 100.000
Menschen... Ja, Brasilien ist ja so ein Metal-Ort auch.
Ja, also der totale Wahnsinn. Ich könnte jetzt noch viel, viel mehr vorlesen noch aus diesem Buch, weil ich mir einfach noch viel mehr Szenen rausgeschrieben habe. Wie wurde das letztendlich bekannt? Er hat dann irgendwann ein Interview gegeben bei MTV. Er wurde da auch auf die... Guck mal, hier ist ein Rasenmäher.
Hier fährt ein Rasenmäher und der hat volle Beleuchtung.
Er fährt hier durch die... Es ist voller Stühle hier und Tische.
Wir sitzen in einem norddeutschen Biergarten, muss man sagen. Ja. Und hier haben wir nicht diese Kiessteine, sondern hier ist Gras. Und das wird gerade gemäht. Wir sind auch die letzten Gäste inzwischen.
Ja, wir sind die letzten Gäste. Ja. Da hinten sitzt noch einer.
Aber ich finde das eine interessante Geschichte und auch mutig. Glaubst du, dass das so ein Befreiungsmoment nochmal für ihn ist, das alles mal so aufzuschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also das sagt er ja auch selber. Also dass er will sich das von der Seele schreiben. Wie gesagt, bei MTV hatte er das dann einfach erzählt.
Ja.
Weil er auch gezielt darauf angesprochen wurde. Ne? Ja, es gibt ja irgendwie Gerüchte. Es gab auch vorher schon so Pressekonferenzen, wo es immer schon so durchschlug. Und da sagt er immer, das hat nichts mit Musik zu tun. Irgendwie, das hat nichts mit unserer Arbeit zu tun. Nächste Frage. Und hier hat er es einfach rausgehauen.
Ja.
In diesem MTV-Interview. Er meinte auch so, man konnte förmlich sehen, wie bei dem Journalisten, wie ihm der Stift so aus der Hand fiel oder so. Ja. Der völlig überrascht war, dass Rob Halford das jetzt plötzlich so halt offen sagt und ja. eben halt erzählt. Und an einer Stelle sagt Rob Halford dann auch, ich bin die Regenbogenfahne des Heavy Metal.
Toll.
Ja.
Schöner Satz.
Ja. Also es ist schon interessant, wie gesagt, auch er gibt auch offen zu, dass er mittlerweile die Songtexte vom Teleprompter teilweise abliest.
Ja.
Weil er sagt auch ganz offen, er befürchtet, dass die Drogen und die Alkoholsucht, dass das davon jetzt ein Resultat ist, weil er die Texte vergisst. Auch ganz interessant, auch eine coole Geschichte. Ozzy Osbourne, also die ganze Szene kennt sich ja untereinander. Ja. Und irgendwann ruft ihn eben die Tochter von Ozzy Osbourne an, die ja auch der Manager ist von Ozzy, und sagt, pass auf, Ozzy ist ausgefallen, kannst du für ihn singen? Und er so, ach du Scheiße, bin ich überhaupt textsicher gesucht? Und das hat ihn wirklich nervös gemacht. Aber er hat es dann gemacht. Also er hat dann eben halt The Black Sabbath auf der Bühne gestanden und hat dann eben ein paar cool. von cool. Ozzy übernommen und so. Und so solche Sachen, die sind hier natürlich auch Thema. Und ich habe das Buch echt verschlungen, weil es ist toll geschrieben. Du bist halt wirklich so mittendrin in dieser Szene. Es gibt noch eine tolle Szene. Ich wollte die eigentlich vorlesen, aber das wird jetzt, glaube ich, echt viel zu lang. Wo er Andy Warhol auch begegnet. Ach, weil er tritt auf. Und er sagt so, plötzlich steht da so ein alter, weißhaariger Typ vor mir und macht von mir immer ständig, hält mir eine Kamera vor Gesicht und macht immer Fotos. Und dann stellt er fest, ach du Scheiße, das ist ja Andy Warhol. Und so.
Und dazu muss ich was erzählen.
Ja.
Ich war neulich in Köln, ich habe in Köln gedreht und bin auf dem Rückweg über Dortmund gefahren. Mhm. Weil in dem U, das ist ja so eine Kunst, ein Kunsthaus, da wo so in jeder Etage Ausstellungen sind, da war eine Ausstellung von Studio 54.
Ach cool, ja.
Wo, also es ist echt abgefahren. Du gehst da rein und es ist überall laut Disco-Musik natürlich. Ja. Aber es sind auch so Dancefloors, unterschiedliche. Du siehst auf so großen Leinwänden, wie so Grace Jones mit Andy Warhol halt tanzt.
Ja.
Oder Michael Jackson irgendwas über diesen Club sagt und so. Und es ist halt wirklich diese Disco-Welt. Und da gibt es auch so in so Vitrinen, die eigentlich da so unspektakulär aussehen, ne? Weil da sind so tolle Sachen, so diese ganzen Kleider und so. Und das ist ja auch, es war ja auch ein Ort, wo Schwule sich mal ausleben konnten.
Ja.
Das war ja sehr, ein sehr offener Laden. Und da waren so Listen von so Leuten, die sie halt immer angerufen haben, wenn sie viele Prominente haben wollten.
Ja,
da stand da so die Telefonnummer von Mick Jagger.
Ach was.
Und die von Michael Jackson. Und so, die haben sie ja alle angerufen, wenn es losgeht. Den Laden hat es ja nur 2 Jahre gegeben eigentlich. Und da haben die pleite gemacht, die beiden, weil sie Steuerschulden hatten. Und dann mussten die, glaube ich, auch ins Gefängnis. Und dann haben sie versucht, die nochmal aufzumachen, aber es ist halt nie wieder so geworden. Aber dieser Moment muss total spannend gewesen sein.
Ja.
Und der war bestimmt da auch mal.
Ja.
Weil das ist ja ein Ort.
Ja, er war auch im Studio 54. Freak Out ist übrigens deshalb entstanden, ne, von Nile Rodgers.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte.
Die sind nicht reingekommen.
Die sind nicht reingekommen. Fuck off oder so. Der Titel hieß eigentlich erst Fuck off.
Die sind einfach nicht
erkannt. Nile Rodgers wollte da rein. Ja.
Und
er hat, glaube ich, gesagt, hier Grace Jones erwartet uns oder irgendwie. Oder Diana Ross oder so. Und das hat der Türsteher nicht geglaubt. Hä, was?
Und die haben ja auch einfach die Türsteher einfach gemacht, was sie wollten.
Ja.
Ne? Bianca Jagger hat da ja ihren Geburtstag gefeiert und ist mit einem weißen Pferd da reingeritten.
Ach, ja. Ja, genau. Ich habe jetzt aber doch mal die Geschichte mit Andy Warhol.
Ich finde, die musst du jetzt noch mal lesen.
Ja, und also er erkennt dann Andy Warhol, also er kennt auch das Werk von Andy Warhol sehr gut, Rob Halford, und sagt dann so, sagt dann zu ihm, hallo Andy, stammelte ich, danke fürs Kommen, netter Laden, oder? Wir haben hier schon mal gespielt. Ach, wirklich?
Genau, so hat er immer geredet.
Lautete seine affektierte Antwort. Er fotografierte einfach weiter, klick. Ja, und heute Abend haben wir das Palladium ausverkauft. Ach, wirklich? Ja, ich bin ein großer Fan deiner Arbeit. Ich fahre total drauf ab. Ach, wirklich? Ich hatte schon ein paar Drinks intus und versuchte jetzt mit ihm irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich probierte es anders. Ich freue mich immer riesig, nach New York zu kommen. Ach, wirklich? Na schön. Er starrte mich mit großen Augen an und lachte nervös. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Andy, informierte ich ihn. Ach, wirklich? Und dann hat er ihm so eine Handschelle angelegt, und sagt zu Andy Warhol, ich habe den Schlüssel verloren. Ach, wirklich? So geht das die ganze Zeit. Das
muss der Wahnsinn. Dieser Club, da wäre ich gerne mal gewesen.
Ja, eigentlich ja.
Ja, das hätte ich gerne mal miterlebt. Wie Menschen so durchdringen.
Ja, ja, ja. Auch so die ganzen Frauen das muss ja echt Wahnsinn gewesen sein. Ich habe tatsächlich mal, das war auch in dieser Nile Rodgers Dokumentation, die ist wirklich super.
Ja, das glaube ich.
Da waren auch so Bilder von Studio 54 waren da so drin, ja. Ne, wie so eine Party, was da so abging. Und diese Frauen da, das also Wahnsinn.
Ja, aber auch da die Männer, ja. Die sich ja sehr lassiv gekleidet haben und sag ich mal so richtig ausleben konnten. Und ich finde so ein Ort, wo sich alle so ausleben und all ihre Fantasien und so.
Ja.
Und wo alle kollektiv durchdrehen. Finde ich großartig.
Ja, ich auch.
Das hätte ich gern noch erlebt.
Ja, ich auch.
Erlebt habe ich schon, aber ich war deutlich zu jung. Ich wäre da auch nicht reingekommen. Ja.
Ja, also wie gesagt, das Buch ist voller Geschichten. Sie sind auch den ganz großen ACDC sind sie begegnet. Mit Kiss haben sie, im Vorprogramm von Kiss waren sie. All das spielt hier natürlich auch eine Rolle. Und mittendrin halt...
Oh, hinten drauf ist er auch richtig...
Auf dem Motorrad da.
Ne? Als, noch sehr jung.
Sogar. Ja. Ich hätte übrigens den Titel... Hellford Metal God hätte ich besser gefunden. Metal God ist ja ein Titel von auf einer ihrer ersten LPs und seitdem haben ihn die Fans auch Metal God genannt. Daher kommt das. Und da hätte ich eigentlich einen besseren Titel gefunden als jetzt dieses dramatische Ich bekenne. Also
ja, ja, das finde ich auch. Ja. Ich bekenne ist, das ist auch gestrig, das so zu machen, finde ich. Das passt nicht in unsere Zeit.
Ja.
507 Seiten hat das. Ich finde, das war eine sehr, sehr, ich meine, die Band von Rob Halford heißt Judas Priest.
Ja.
Mein Buch heißt Mein Wille geschehe.
Ja, also.
Es war eine ungewöhnliche Ausgabe.
Ja.
Von zweimal Buch.
Ja, sicherlich ein bisschen speziell, dadurch, dass wir so ein bisschen Heavy Metal thematisiert haben. Aber ich glaube, selbst jemand, der sich mit Heavy Metal jetzt gar nicht so auskennt, für den ist das auch lesenswert.
Ich finde das interessant. Ich mag ja so in so Musikerbiografien, wenn hinten im Namensregister nochmal, wenn man da nochmal was nachgucken will, was hat der denn über Dr. Feelgood steht hier gesagt so oder so. Ne? Das finde ich immer. Band Aid, Seite 264.
Ja, es gab auch, das wusste ich auch nicht, es gab ein Heavy Metal Band Aid.
Das wusste ich auch nicht.
Aber das ist
auch nicht meine Szene, muss ich sagen.
Nein, nein.
Ich hatte ja, du hast vorhin von diesem Freund erzählt, der mich da so reingebracht hat. Ich hatte auch so einen Freund, der immer die größte Plattensammlung hatte. Und deswegen war ich sehr neidisch auf ihn.
Ja.
Und er stand aber auf Jazzrock.
Ach so, ja.
Und wenn die dann alle zum Metal-Konzert, war ich bei Passport im Stadtpark. Guten Abend, meine Damen und Herren, hat Klaus Doldiger dann gesagt. Und dann
Aber
es hat mich auch sehr geprägt. Ich verstehe das total.
Ja.
Und ich habe sehr viel an Musik verstanden, womit ich mich vorher einfach nie beschäftigt hätte. Und hätte der jetzt auf Metal gestanden, wäre ich wahrscheinlich so aufgewachsen.
Ja, wahrscheinlich.
Weil das... man tut es ja gern so ab, ne? Hast du ja vorhin auch gesagt, so, ne? Was soll denn dieser Lärm und so.
Ja.
Aber was für gute. Ich habe mal Metallica live gesehen. Auf der Schalke Arena.
Ja.
Und ich habe selten eine Band gesehen, die so exakt spielen kann. Das ist von der. Also selbst wenn du dich dafür überhaupt nicht interessierst. Ich habe diese Karten gewonnen damals und dann bin ich da mal hingefahren. Konnte ich mit so einem Bus hinfahren, zusammen mit meiner Frau. Und das war. Musikalisch gesehen der Hammer. Wie genau und exakt die spielen und mit welcher Energie. Das hat mich wirklich begeistert, obwohl ich kein Metallica-Fan bin.
Aber ja, die brachte meinen Kumpel ja auch irgendwann mit. Und da ist mir auch aufgefallen, weil die haben ja so einen ganz eigenen Sound noch kreiert.
Ja, das finde ich interessant.
Weil die
haben
dieses so, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ich glaube, beide Gitarristen gleichzeitig so dum, 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 dum.
Ja.
Und das Schlagzeug gleichzeitig auch da so mit drin.
Ja.
Und das war halt deren Sound. Das war richtig heavy nochmal. Das war nochmal eine Spur drüber.
Ja.
Krass. Aber ich hatte eigentlich noch ein Quiz für dich.
Ja.
Weil ich muss so kurz, weil da brauchst du wirklich so diese vier Vorgaben. Ich habe mir über die Vorgaben noch gar keine Gedanken gemacht.
So wie du mich hast auflaufen lassen hier am Anfang.
Aber ich werde es jetzt spontan versuchen, weil sie hatten ja auch Wechsel in ihrer Band, Judas Priest, und sie hatten dann irgendwann einen neuen Drummer gesucht. Sie waren im Studio und brauchten halt einen Drummer.
Ja.
Und er meldete sich tatsächlich, es kam ein Drummer dazu, mit dem sie auch produziert hatten, ein einziges Album. Und das war ein Drummer, der heißt Simon Phillips und war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt.
Ja.
Das muss man sich auch mal reinziehen.
Den Namen kenne ich schon mal.
Ach so, kennst du?
Ich kenne den Namen, aber ich...
Galt als Naturtalent.
Ja.
Und ich dachte so, wow.
Ich habe einen Verdacht.
Wow, 15 Jahre.
Darf ich das
jetzt
mal, weil ich mich am Anfang so blamiert habe, ohne Multiple Choice.
Ja, okay, dann, ja.
Toto?
Echt, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich habe gerade im Kopf, ich habe mir gerade versucht, vier Bands, also drei außer Toto zu überlegen. Ich hätte natürlich irgendwelche Hardrock-Bands genommen und Toto. Das, ja, genau, ja, tatsächlich.
Ja, den kenne ich.
Er war lange
ein
bei Toto.
Ein brillanter Gitarrist. Schlagzeuger, ja. Und Steve Lukather war ja der Gitarrist von Toto.
Genau.
Die mochte ich früher. Oh Gott, was man so zugibt, ne? Aber nicht nur Afrika, sondern ich fand die, das sind ja alle Studiomusiker gewesen eigentlich mal und der Simon Phillips ja auch.
Ja. Und da war ich echt, da habe ich gedacht, wow, ey, 15 Jahre alt und
unglaublich.
Und die sagen, ja, passt. Also die waren ja schon Vollprofis. Und der kommt da und sagt so, ja, alles klar, hier. Und der produziert mit dem Album, weil der halt mit 15 schon so gut ist.
Ja.
Irre. Mann, aber hast du dich ja nochmal richtig...
Ich habe mich gerettet. Ich hoffe, ihr habt so lange überhaupt zugehört. Nicht, dass ihr denkt, da weiß ja nichts. Nee, war eine... also wir haben wirklich zwei tolle Empfehlungen heute, finde ich. Also zwei echt interessante Bücher.
Ihr werdet euren Spaß damit haben. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Definitiv.
Ja. Rob Halford, ich bekenne... erschienen bei Heine Hardcore. Toller Verlag übrigens.
Heine Hardcore hatten wir auch schon öfter.
Ja, die haben auch Joy Division gemacht zum Beispiel. Das ist gut. Das hat ja ein tolles
das
Konzept.
Das hast du auch gemacht.
Ja,
genau. Das haben wir auch schon vorgestellt.
Genau. Und jetzt eben von Heine Hardcore, Rob Halford. Ich bekenne Rob Halford Metal God. Wäre eigentlich mein Titel gewesen.
Und wir haben, ich habe Bernd Schwarze, Mein Wille geschehe, im Knauer Verlag veröffentlicht.
Ja.
Ein Freund von Sebastian Fitzek, was auch in die Richtung geht, was aber ein Tick lustiger ist, also schräger ist. Also zwei tolle Bücher können wir euch sehr ans Herz legen.
Ja, viel Spaß damit, toll, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, liked uns, hört mal rein und schreibt uns auch gerne mal eine Beurteilung.
Ihr seid schon so viele.
Ja, ne? Da muss es doch mal möglich sein.
Erhebt eure Stimme. Okay. Bis demnächst.
Jo, ich glaube, die wollen ja auch langsam mal Schluss machen.
Ja, glaube ich auch. Ich wäre gerne mal wieder rausgeflogen. Ich bin so lange nicht mehr rausgeflogen.
Judas Priest haben übrigens haben tatsächlich Auftrittsverbot im Madison Square Garden.
Ach.
Ja. Das war für die ja das Highlight, Madison Square Garden.
Ja.
Und aus welchem Grund auch immer haben die Fans die Polster aus den Sitzen gerissen und auf die Bühne geworfen.
Oh.
Und die Veranstalter haben Judas Priest dafür verantwortlich gemacht und seitdem haben sie da Auftrittsverbot.
Ach was.
Das ist unglaublich.
Ja, das ist interessant.
So, jetzt aber.
Ja, bis bald.
Gute Nacht.
Gute Nacht.